Hallo und herzlich willkommen. Du hast uns heute was richtig, richtig Spannendes geschickt. Einen Text von einer Webseite, Mooksit heißt die. Und der wirft eine Frage auf, also über die bin ich sofort gestolpert. Wie zur Hölle navigiert man eigentlich durch diese Welt voller Widersprüche, voller Dogmen, dieser endlosen Informationsflut, ohne dabei den Verstand zu verlieren? Und der Text schlägt da eine Methode vor, die nennt sich diskursiver Synkretismus. Zugegeben, der Name klingt erstmal, als bräuchte man dafür einen Doktortitel. Aber die Idee dahinter ist im Grunde eine Anleitung, wie du dir aus dem Besten von Philosophie, Literatur, Religion, Kunst, wie du dir daraus dein ganz eigenes, stabiles Weltbild zimmern kannst. Völlig frei von starren Vorgaben. Unsere Mission heute ist also, wir packen dieses Konzept für dich aus und schauen mal, ob das wirklich ein tragfähiger Weg ist, oder vielleicht doch nur eine schön klingende Utopie.
Genau, das ist die Kernfrage. Es geht um eine Methode zur ganz persönlichen Wahrheitsfindung. Die Quelle beschreibt das mit einem Zitat, das brauchen wir heute sicher noch öfter, und zwar als eine fächerübergreifende Kultur des Prüfe alles, behalte das Gute. Das Faszinierende daran ist aber nicht, dass hier eine neue Einheitsideologie entstehen soll. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dir als Individuum Werkzeuge zu geben, damit du dich selbstbestimmt positionieren kannst. Die Quelle sagt das sehr treffend. Orientierung verläuft in unserer Zeit nicht mehr linear. Dieser Ansatz ist also ja eine direkte Antwort auf dieses Gefühl, dass die alten geraden Wege, ob jetzt von der Kirche, einer Partei oder der Familie, dass die heute oft ins Leere führen.
Okay, dann lass uns mal direkter eintauchen in dieses Motto. Prüfe alles, behalte das Gute. Der Text bricht das ja sehr systematisch runter, in vier Schritte. Der erste, prüfe. Und da wird sofort eine radikal kritische Haltung vorgefordert. Die Quelle schlägt sogar ein Grundstudium der Philosophie vor, um die Werkzeuge zu haben, unvoreingenommen an Ideen ranzugehen. Aber mal ehrlich, das klingt nach einer ziemlich hohen Einstiegshürde. Muss ich jetzt erstmal 3 Semester Kant studieren, bevor ich überhaupt anfangen kann?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, der Text meint das weniger als formale Voraussetzung, sondern mehr als eine Haltung. Es geht darum, sich nicht mit Meinungen aus zweiter oder dritter Hand zufrieden zu geben. Die Aufforderung ist, geh an die Originalquellen, lies Platon selbst, anstatt nur darüber zu lesen, was andere über Platon denken. Diese wissenschaftlich-literarische Herangehensweise soll dich eben befähigen, diese ganzen Schichten von späteren Interpretationen und Dogmen, die sich da über Jahrhunderte draufgelegt haben, die sollst du abtragen können, um zum Kern zu kommen. Es ist mehr eine Einladung zur intellektuellen Mündigkeit als eine Studienpflicht.
Verstehe. Es geht also darum, sich sein eigenes Bild zu machen. Das führt mich aber direkt zum zweiten Schritt. Alles. Prüfe alles. Das klingt ja noch unrealistischer. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich kann unmöglich die gesamte Menschheitsgeschichte durchackern. Der Text räumt das ja auch ein und sagt, wir müssen selektieren. Aber wie? Wie entscheide ich, was prüfenswert ist, ohne mich im Rauschen der Belanglosigkeiten zu verlieren?
Das ist genau die kuratorische Leistung, die von jedem Einzelnen gefordert wird. Die Empfehlung in den Unterlagen ist da aber klar: Konzentriere dich auf die zeitlosen Erkenntnisse. Anstatt jeder neuen Social-Media-Debatte oder jedem Trend hinterherzulaufen, schlägt der Text vor, sich auf die grundlegenden Fragen zu konzentrieren. Die, die seit Jahrtausenden relevant sind. Was ist Gerechtigkeit? Was ist ein gutes Leben? Was ist Wahrheit? Die Werke, die sich um diese Kernfragen drehen, von Konfuzius bis Hannah Arendt, die bieten halt eine viel beständigere Orientierung. Besser als die schnelllebigen Diskussionen des Alltags. Es ist eine Konzentration aufs Wesentliche, eine Art intellektuelles Slow Food gegen diesen Fast-Food-Konsum von Informationen.
Intellektuelles Slow Food, das gefällt mir. Das macht es greifbarer. Okay, angenommen, ich habe geprüft und selektiert. Dann kommt Schritt 3, behalte. Das klingt erstmal passiv, aber der Text meint das ja sehr aktiv. Es geht nicht nur ums Abspeichern im Hirn, sondern darum, mit diesen Erkenntnissen zu leben. Und da wird ein Punkt erwähnt, den ich sehr wichtig finde: der Mut, sich von alten Dogmen zu verabschieden. Das ist doch oft der schwierigste Teil, oder? Dieses Loslassen von Überzeugungen, die uns ewig begleitet haben.
Absolut. Das ist der Kern des persönlichen Wachstums, der hier angesprochen wird. Behalten bedeutet hier, die Erkenntnis zu einem Teil deiner Persönlichkeit zu machen. deiner privaten Plastik, wie es später heißt. Und das ist ein dynamischer Prozess, kein statischer Zustand. Dein Weltbild ist keine Festung, die du einmal baust und dann verteidigst, sondern eher ein Garten, den du ständig pflegst, in dem du Neues pflanzt und Altes, das nicht mehr gedeiht, auch mal entfernt. Und dieses Entfernen, das erfordert Mut, weil es bedeutet, sich selbst einzugestehen, dass man sich vielleicht geirrt hat oder dass eine frühere Überzeugung einfach nicht mehr zu dem passt, was man heute weiß und ist.
Das Bild vom Garten ist stark. Ja, das nimmt dem Ganzen diese bedrohliche Endgültigkeit. Aber das führt uns zur Millionen-Euro-Frage und zum vierten Schritt, das Gute. Was zum Teufel ist das Gute, das ich behalten soll? Wer entscheidet das? Wenn ich das für mich selbst definiere, laufe ich dann nicht Gefahr, mir so eine reine Wohlfühlethik zusammenzubasteln, die nur meinen eigenen Interessen dient?
Das ist die zentrale Kritik, die man an so einem individualistischen Ansatz immer üben kann und muss. Und genau hier wird der Begriff diskursiv im diskursiven Synkretismus so entscheidend. Der Text argumentiert, dass dieser Prozess nicht im luftleeren Raum stattfindet. Er verweist explizit auf universelle ethische Konzepte als Geländer. Die goldene Regel, das Projekt Weltethos, die Menschenrechte. Und er stellt dich in den Dialog mit den größten Denkern, indem er dich auffordert, dich mit Kants Fragen auseinanderzusetzen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Der Prozess ist also nicht willkürlich, sondern wurzelt in der Tradition der Aufklärung. Er steht in Verbindung mit Kants kritischer Vernunft und Habermas Diskursethik. Dein Gutes findest du also nicht allein in stiller Kammer, sondern im ständigen, kritischen Dialog mit den großen Ideen der Menschheit. Aber die Verantwortung ist enorm, denn die Quelle sagt es klipp und klar, ich zitiere mal kurz, der Synkretismus kann so wahr sein, wie du dir in tiefe Erkenntnis erwirbst und dir selbst gegenüber ehrlich bist. Kein Guru, keine Institution nimmt dir das ab.
Puh, das ist eine Ansage. Aber ich find's gut, dass das Ganze nicht nur graue Theorie bleibt. Der Text gibt ja sehr konkrete Beispiele, wie das in der Praxis aussehen kann. In der Philosophie zum Beispiel, da wird diese riesige Liste von Originaltexten vorgeschlagen. Von Platon über Hegel bis Martin Luther King Jr. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein unbezwingbarer Berg. Ist das nicht eher einschüchternd als hilfreich?
Es kann einschüchternd wirken, ja. Aber man kann es auch als Einladung sehen. Als eine Art Menükarte der menschlichen Weisheit. Du musst nicht alles lesen. Aber die Liste ermutigt dich, direkt zu den Quellen zu gehen, anstatt dich auf Zusammenfassungen zu verlassen. Es ist die Aufforderung, sich selbst ein Urteil zu bilden. Vielleicht beginnst du mit einem Denker, der dich intuitiv anspricht und arbeitest dich von dort aus weiter vor. Es geht um den ersten Schritt, die Autorität der Interpretation an sich zu ziehen.
Und in der Literatur wird es dann ja richtig interaktiv. Da wird dieses Konzept der Adbooks der Künstlergemeinschaft Joplin Factory vorgestellt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das Online-Bücher, bei denen jeder Nutzer die Originaltexte kommentieren und ergänzen kann. So ein bisschen wie die Kommentarspalte auf Wikipedia, nur für die großen Werke der Literatur. Das ist ja die Idee des Diskurses in Reinform.
Exakt. Ein Buch wird hier nicht mehr als heiliges, abgeschlossenes Objekt verstanden, sondern als Ausgangspunkt für einen, ja, fortlaufenden, lebendigen Dialog. Das Werk entwickelt sich weiter, wird angereichert durch die Perspektiven von hunderten Lesern. Das ist gelebter Synkretismus als Gemeinschaftsprojekt. Der Respekt vor dem Originaltext bleibt, aber er wird aus seiner Erstarrung gelöst und in die Gegenwart geholt.
Und dann kommt das Beispiel aus der Kunst und das hat mich wirklich umgehauen. Da steht dieser radikale Satz: Jeder Mensch ist Kunst. Der Synkretismus bezieht sich hier also nicht auf das, was ich male oder komponiere, sondern auf die Gestaltung meiner inneren persönlichen Haltung. Es ist die Rede von einer privaten Plastik. Moment mal. Heißt das, die Art, wie ich einen Konflikt löse oder auf eine Krise reagiere, ist mein eigentliches Kunstwerk?
Genau, das ist die provokante These. Die Kunst verlagert sich vom externen Objekt, der Leinwand, der Skulptur, auf das Subjekt selbst. Dein Leben, deine Entscheidungen, die Werte, die du durch dein Handeln verkörperst, all das formt deine private Plastik. Der Prozess des Prüfens und Behaltens ist dann quasi die Arbeit des Bildhauers an sich selbst. Es ist die ultimative Form der Selbstgestaltung. Und dieser Gedanke wird besonders brisant, wenn man ihn auf den Bereich der Religion anwendet. Hier positioniert sich der Text ja sehr kämpferisch. Er beschreibt den Synkretismus als den größten Feind der Religionsfanatiker.
Ja, und da wird dieses Projekt erwähnt, das schon einen provokanten Namen hat.
Jesus wäre für deinen Austritt. Was soll das genau bedeuten?
Also die Idee dahinter ist nicht, Jesus oder seine Kernbotschaften wie die Nächstenliebe abzulehnen. Im Gegenteil, es ist der Versuch, die Figur Jesus von dem zu befreien, was der Text die institutionelle Besetzung durch die Kirche nennt. Es geht also darum, die inspirierende Lehre vom Machtapparat der Organisation zu trennen.
Aber ist das nicht die ultimative Form der Rosinenpickerei? Kann man eine historische Figur, die so untrennbar mit 2000 Jahren Kirchengeschichte verwoben ist, einfach aus diesem Kontext herauslösen, ohne sich selbst was vorzumachen?
Das ist der entscheidende Einwand. Die Befürworter dieses Ansatzes würden wohl argumentieren, dass genau das notwendig ist, um zum ursprünglichen Kern zurückzufinden. Sie wählen die Institution als eine Verfälschung, nicht als den notwendigen Träger der Botschaft. Als Symbol dafür wird im Text der linke Handsegen genannt. Eine Geste, die die Bejahung der Person Jesus symbolisieren soll, aber gleichzeitig eine kritische Distanz zur Institution Kirche ausdrückt. Es ist der Versuch einer synkretistischen Lösung für Menschen, die glauben, aber mit der Organisation fundamental hadern. Man behält das, was man als das Gute identifiziert hat, die Lehre, und verwirft den dogmatischen Überbau.
Das ist ein starkes Bild, ob man ihm nun zustimmt oder nicht. Es verdeutlicht das Prinzip perfekt. Und die anderen Projekte, die genannt werden, wie die Bibel als Frage oder der Koran als Frage, die zielen ja in die gleiche Richtung. Hör auf, nach fertigen Antworten zu suchen. Fang an, die richtigen Fragen zu stellen.
Und damit übernimmst du die volle Verantwortung. Es ist die Einladung, heilige Texte nicht als Gesetzbücher zu lesen, sondern als Gesprächspartner, mit denen man auch mal streiten darf.
Ich muss zugeben, bisher klang das für mich an manchen Stellen immer noch ein wenig wie, ja, so eine intellektuelle Shoppingtour. Man nimmt sich hier ein bisschen Platon, da ein bisschen Nächstenliebe. Der Text grenzt dieses Konzept aber ganz scharf vom Eklektizismus ab. Ich kenne den Begriff eher abwertend, so als beliebigen Stilmix. Wo genau liegt hier der entscheidende Knackpunkt?
Das ist die vielleicht wichtigste Unterscheidung, die der Text trifft, um sich vor dem Vorwurf der Beliebigkeit zu schützen. Dem Eklektizismus, so die Argumentation, fehle die philosophische und religiöse Tiefe. Der Hauptunterschied wird am Fokus festgemacht. Eklektizismus bezieht sich auf die Neuzusammensetzung von etwas Äußerem. Denk an ein Gebäude aus der Postmoderne, das Säulen aus der Antike mit einem Glasdach und Backsteinelementen kombiniert. Es ist ein Spiel mit Formen an der Oberfläche. Der diskursive Synkretismus zielt aber auf die Neugestaltung einer inneren persönlichen Haltung. Es geht um die Formung des Selbst, nicht um die Dekoration einer Fassade.
Ah, jetzt macht es Klick. Es geht also nicht darum, sich eine coole Best-of-Playlist für die eigene Meinung zusammenzustellen, die man nach außen präsentiert,
ja,
sondern um die harte innere Arbeit am eigenen Betriebssystem. Das ist eine viel radikalere und anspruchsvollere Forderung.
Genau. Und diese Unterscheidung wird an einer wirklich faszinierenden Analyse eines Bibelzitats auf die Spitze getrieben. Das Zitat von Paulus von Tarsus lautet ja: Prüft alles und behaltet das Gute. Das klingt erstmal wie die perfekte Werbezeile für den Synkretismus.
Absolut, das ist doch genau das Motto, über das wir die ganze Zeit sprechen.
Richtig. Aber die Quelle macht auf den Kontext aufmerksam. Denn nur wenige Sätze davor steht im selben Bibelabschnitt: Erkennt die an, die sich euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und da spürt man sofort die Spannung. Auf der einen Seite die scheinbare Aufforderung zur totalen Freiheit des Prüfens, auf der anderen Seite die unmissverständliche Forderung, sich einer kirchlichen Obrigkeit unterzuordnen und sich von ihr zurechtweisen zu lassen.
Wow, das ist ja unglaublich. Da wird die angebliche Erlaubnis zur Freiheit direkt wieder von der Forderung nach Gehorsam kassiert. Das entlarvt den Widerspruch perfekt.
Und genau das ist der Punkt, an dem sich der diskursive Synkretismus vom bloßen Eklektizismus, wie er hier im christlichen Kontext verstanden wird, abgrenzen will. Er lehnt diese blinde Autorität, die einem am Ende doch vorschreibt, was das Gute zu sein hat, fundamental ab. Es geht um das wirklich freie Prüfen, ohne eine Instanz im Nacken, die das Ergebnis schon vorher kennt. Man soll eben nicht nur die Rosinen aus dem Kuchen picken, die einem von der Obrigkeit erlaubt werden, man soll das Rezept hinterfragen. Und vielleicht seinen eigenen Kuchen backen?
Ein starkes Argument. Und es gibt ja noch eine zweite Abgrenzung, die zum rein religiösen Synkretismus. Es geht nicht darum, eine neue Superreligion zu basteln, indem man Christentum, Buddhismus und Islam vermischt.
Richtig. Der Text greift hier direkt die häufigste Kritik von Dogmatikern auf, die Angst vor einer totalen Beliebigkeit der Werte. Und was der Text dann tut, ist clever. Er nimmt diesen Vorwurf und deutet ihn komplett positiv um. Was der Kritiker als gefährliche Beliebigkeit geißelt, wird hier als die notwendige Freiheit und Individualität für ein selbstbestimmtes Leben gefeiert. Die Abwesenheit eines starren, universellen Regelwerks ist nicht das Problem, sondern die Voraussetzung dafür, dass der Einzelne eine Haltung finden kann, die ihm und der komplexen Welt wirklich gerecht wird.
Okay, versuchen wir mal, das für dich zusammenzufassen. Was nehmen wir aus diesem dichten Konzept mit? Für mich ist der diskursive Synkretismus am Ende ein kraftvolles Plädoyer für intellektuelle Souveränität. Es ist die Aufforderung, vom passiven Konsumenten von Weltbildern zum aktiven Gestalter deines eigenen zu werden. Du wirst zum Kurator deiner Werte, deiner Überzeugungen, deiner persönlichen Orientierung. Das Prinzip ist anspruchsvoll. Nimm die zeitlosen Ideen der Menschheit, die großen Gedanken aus Philosophie, Kunst und Literatur. Setz sie einem gnadenlosen Stresstest aus und baue dir aus den Teilen, die standhalten, aktiv dein eigenes Fundament.
Und es endet mit dieser Metapher, die wir schon angesprochen haben, dass durch diesen Prozess der Mensch selbst zur Kunst wird. Zu dieser privaten Plastik. Das wirft eine letzte, sehr persönliche Frage auf, die du vielleicht aus unserer heutigen Auseinandersetzung mitnehmen kannst. Eine Frage, die bleibt, wenn wir hier fertig sind, wenn wir diese Metapher mal ernst nehmen. Wenn deine innere Haltung, deine Weltanschauung wirklich ein Kunstwerk ist, an dem du täglich arbeitest, welche Ideen, welche Werte, welche Menschen aus deinem bisherigen Leben sind das unverzichtbare Baumaterial, das Fundament deiner Skulptur? Und vielleicht die mutigere Frage, von welchen alten Dogmen, welchen geerbten Überzeugungen oder rissig gewordenen Stützen wäre es jetzt an der Zeit, dich endgültig zu verabschieden, um Platz zu schaffen für etwas Neues, für etwas, das wirklich du bist.